Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch hier in dieser Runde zu sehen und zu wissen, dass auch ihr zu Hause vor den Bildschirmen seid, wenn ich euch auch nicht sehe, aber ich hoffe, ihr seht und hört mich gut. Die Verbindung bleibt stabil und wir wollen heute wieder gemeinsam in das Wort Gottes schauen. Heute feiert die Christenheit den Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag genannt. Es ist zudem der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Also mit dem heutigen Sonntag geht das Kirchenjahr zu Ende und nächsten Sonntag ist schon der erste Advent. Das Wort Totensonntag erinnert uns an unsere Vergänglichkeit und natürlich auch an die Menschen, die uns bereits in die Ewigkeit vorausgegangen sind. Einige wurden heute ja schon namentlich genannt. Der zweite Begriff, den, das gestehe ich, eigentlich lieber verwende für diesen Tag, der Ewigkeitssonntag, der steht ermutigend für unser Ziel und erinnert uns an unser eigentliches Zuhause. Und darauf weist auch unser Text heute Morgen hin, mit dem wir unsere Predigtreihe Geschichten des Glaubens abschließen werden. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Wir gehen nochmal in den Hebräerbrief und dort die Kapitel 11, die Verse 13 bis 16. Hebräer 11, 13 bis 16. Da heißt es, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie gebaut. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns unsere Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Wie schon gesagt worden ist, habe ich die Predigt folgendermaßen überschrieben: Glaube, der sein wahres Zuhause kennt. Versetzt euch mal kurz in folgende Situation. Ein Umzug steht an. Bei dem einen oder anderen mag das ja tatsächlich der Fall sein, oder wir denken an unsere Missionare in Brasilien, die ja bald einen ganz besonderen Umzug vor sich haben, nämlich der Umzug von Brasilien nach Deutschland, um hier wahrscheinlich für immer zu wohnen, also so lange, bis auch der Herr mit ihnen andere Pläne hat. Also ein Umzug steht an und in wenigen Wochen geht es los. An was muss nicht alles gedacht werden? Einpacken. An Kündigungen muss man denken. Weiß nicht, ob in Brasilien auch, aber zumindest in Deutschland. Die Renovierung eventuell der neuen Wohnung oder der alten, die man wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen muss. Abschied nehmen von Menschen, die einem lieb und teuer geworden sind. Gute Freunde, vielleicht Nachbarn. Die Kinder, ihre Freundschaften in der Schule, all das ist nicht einfach. Ich glaube, wir alle sind schon mal umgezogen, davon gehe ich aus. Und wie ist es uns dabei ergangen? Sicherlich war auch immer ein Stück weit Vorfreude dabei, zumindest kann ich mich daran erinnern, Vorfreude auf das neue Zuhause. Aber eben, es war auch immer mit viel Stress verbunden. Manchmal auch mit ein bisschen Angst vor dem Neuen und Ungewohnten, wo man sich wieder neu hineinfinden musste. Abraham hat es da wohl viel einfacher gehabt, oder? Über sein Leben und das seiner Zeitgenossen haben wir ja schon einiges gehört und wollen auch heute Morgen noch einmal gemeinsam darüber nachdenken. Diese Menschen waren im Grunde genommen genauso unterwegs wie wir. Ein wenig anders schon. Sie hatten ihr ganzes Haus eben immer dabei. Zelte wurden abgebaut und wieder aufgebaut. Das ist bei uns etwas anders. Aber sie sahen sich damals als Gäste und Fremde. Und im Grunde genommen, auch wenn wir uns das vielleicht nicht immer so bewusst machen, sind wir das auch. Wir sind nur Gäste und Fremde. Wir sind auf der Durchreise. Und ich glaube, sich diesen Gedanken immer mal wieder neu bewusst zu machen, kann eine ganze Menge an Entspannung, an Entschleunigung in unser Leben hineinbringen. Wenn wir wissen, das ist nicht mein eigentliches Zuhause. Auch wenn ihr nachher wieder in euer schönes Wohnzimmer, in euer schönes Eigenheim oder in eure schöne Wohnung zurückgeht. Das, was man dort dann sich anschauen kann, das ist vorübergehend. Das ist nicht das wahre Zuhause. Wir wollen heute Morgen nochmal mit Abraham und anderen Glaubensmüttern und Vätern unterwegs sein und schauen, was dieser Text auch mit unserem Leben zu tun hat. Da ist zunächst einmal eine Vorfreude zu erkennen. Jetzt ist hier mein Bildschirm wieder weg, aber ich hoffe, ihr seht es da. Genau. Vorfreude, die motiviert. Vers 13. Wir müssen bedenken, unser Textabschnitt, die Verse 13 bis 16, ist eine Art Einschub in die Abrahamsgeschichte. Vorher wird über Abraham und seinen Glauben beschrieben und gleich im Anschluss ab Vers 17 auch wieder. Ein Einschub, der aber sehr wesentlich ist und ich denke ganz gut zu unserem heutigen Ewigkeitssonntag passt. Er bezieht sich mit seinen Aussagen sicherlich auch nicht nur auf Abraham und seine Familie, sondern auch auf die anderen folgenden genannten Glaubenszeugen oder die auch schon vor Abraham genannt worden sind. Sie alle eint eins zum Beispiel. Sie sind alle gestorben. Keiner lebt physisch, biologisch bis in die heutige Zeit hinein. Sie sind alle tot. Die letztliche Erfüllung der Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, haben sie zu ihren Lebzeiten nicht erfahren. Aber war es das dann? Vergeblich gehofft? Keinesfalls. Und hier genau kommt ihr Glaube ins Spiel. Ihr Vertrauen auf Gottes Realität und seine Zusagen, die nicht nur Zusagen sind, die auf einen rein biologischen Zeitraum festzulegen sind, sondern weit darüber hinaus Bestand haben. Wir haben in unserer Predigtreihe in Bezug auf den Glauben drei Bilder oder drei Aspekte des Glaubens kennengelernt, die uns alle drei das Gleiche vermitteln wollen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich werde sie euch noch mal kurz nennen und skizzieren. Einmal hat Rudi deutlich gemacht, Glaube sieht um die Ecke. Die Leute, die damals zugehört haben und hier waren, das Bild mit dem Schatten, eine Kreuzung, eine Ecke, man kann nicht um die Ecke sehen normalerweise, aber der Schatten, der dort schon sichtbar wird, macht deutlich, da kommt jemand oder vielleicht ein Auto, was auch immer. Und in einer weiteren Predigt hat Rudi deutlich gemacht, der Glaube sieht weiter. Weiter als das, was normal vor unseren biologischen Augen steht und was wir erkennen können. Der Glaube sieht weiter. Und ich fand es sehr schön, Andreas hat, glaube ich, beim letzten Mal eine weitere Perspektive hinzugefügt. Glaube sieht hinter den Horizont. Ich glaube, alle drei meinen im Grunde genommen das Gleiche. Und darum geht es, sich dieser Wirklichkeit Gottes immer wieder neu zu stellen und zu öffnen. In dem Sinne sind Menschen, die eine Glaubensbeziehung zu Gott haben, sehr privilegiert und bevorrechtigt, weil sie etwas sehen und erkennen können, was für andere im Dunkel liegt, absolut unvorstellbar ist. Unsere Glaubensmütter und Väter sind zwar alle gestorben, haben aber die Erfüllung von Gottes Verheißung erblickt in der Ferne. Sie haben es wahrgenommen und gesehen und wussten auch, mit unserem Tod ist nicht alles vorbei. Sie wussten, wir werden sie erleben. Wir werden daran teilhaben, wenn auch nicht in dieser Welt. Und das ist schon spannend, ob wir uns darauf einlassen können, das ein oder andere, was Gott uns in seinem Wort an fantastischen Verheißungen gibt, zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, die letztliche Erfüllung werde ich hier nicht erleben, aber ich werde sie erleben in seinem Reich. Nicht alle Verheißungen Gottes sind für unseren Lebenszeitraum vorgesehen, sondern viele davon weisen weit darüber hinaus. Und deshalb konnten sich unsere Glaubensväter freuen auf das, was auf sie warten würde in einer für sie eben noch fernen Zukunft. Ihre Aussicht auf das, was auch für sie noch kommen wird, motivierte sie für ihr Leben hier in dieser Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für uns. Wie bestreiten wir unser Leben? Nur im Blick auf das Diesseitige? Nur im Blick auf die eigene Karriere, auf die eigene Familiengründung, den eigenen Hausbau, möglichst an bestimmte Ziele in Urlaub fahren zu können? Das mag alles, das mögen wichtige Werte sein. Aber es muss doch mehr geben für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Dass man sich daran nicht festhält und festbeißt, sondern dass unsere Augen weitersehen auf das, was Gott für uns bereithält. Wir sind nur Gast auf Erden, heißt es in einem Lied. Und das ist so. Auch Abraham und seine Nachkommen sahen sich als Gäste ohne Bürgerrecht, so übersetzte Schlachter 2000. Sie wussten sich als Bürger des Himmels. Im Neuen Testament wird das an anderer Stelle von Jesus ausgedrückt. Ihr seid zwar noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Und sie waren genauso Fremdlinge auf Erden. Die Erde, das wussten sie, ist nicht unsere eigentliche Heimat. Und sie standen dazu. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dazu zu stehen, nicht ständig deprimiert zu sein, oder nur irgendwie diesseits entrückt zu leben, als wenn man schon im Himmel wäre. Ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter. Wir sollten schon mit unseren beiden Füßen auf dem Boden stehen und unser Leben hier in einer besonnenen, weisen, freudigen Art und Weise leben. Aber eben eine Freude, die gespeist ist von der Vorfreude auf das, was Gott für uns bereithält. Und so ziehen diese Menschen umher im Alten Testament, mehr oder weniger, und genauso auch wir. Auch wir sind unterwegs auf dem Weg zu unserem eigentlichen Zuhause. Und auf diesem Weg benötigen wir Glauben, Gottvertrauen, jeden Tag aufs Neue. Es ist nicht damit getan, einmal sich zu bekehren, da habe ich geglaubt und die Sache mit Jesus festgemacht und jetzt kann der Glaube irgendwo in eine Schublade oder in eine Schachtel eingepackt werden. Nein, jeden Tag sind wir herausgefordert und lädt Gott uns ein, aus dem Glauben heraus unser Leben hier auf dieser Erde zu leben. In dem Wissen, Gottes Realität ist da, seine Hilfe ist da, sein Schutz ist da, seine Weisheit ist da. Er trägt uns durch Herausforderungen des Lebens. Er ist der gute Hirte. Und dazu sollten wir uns immer wieder auch gegenseitig ermutigen. Geschichten des Glaubens als Stichwort. die Geschichten unseres Glaubens uns gegenseitig immer wieder zu erzählen, um diesen Glauben lebendig zu halten. Und bitte nicht immer nur die Geschichte von eurer Bekehrung erzählen, so toll die ist. Aber wenn jemand nach 30 Jahren immer nur die Geschichte von seiner Bekehrung als Glaubenszeugnis erzählen kann, dann stimmt irgendwas mit seinem Glaubensleben nicht. Jeden Tag, jede Woche aufs Neue dürfen wir etwas mit unserem Gott erleben. Und wenn wir dann aus seinem Wort heraus wissen dürfen, dass er noch etwas viel Besseres für uns bereithält, was wir uns gar nicht vorstellen können, ich glaube, dann ist das Grund zu großer Vorfreude. Ein weiterer Gedanke, Treue, die festhält. Die Verse 14 und 15. Auch Abraham wartete also auf etwas anderes. Er hielt Ausschau nach einer Heimat. Aber er und auch seine Nachkommen wussten, diese liegt nicht in der Vergangenheit. Sie hatten ja eine Heimat gehabt. Aber da hat Gott ihn gepackt, angesprochen, in sein Leben hineingesprochen und gesagt, Abraham, pack deine Sachen zusammen. Verlass deine Verwandtschaft, deine Großfamilie, den Großclan. Pack deine Sachen ein, zieh los. In ein Land, das du noch nicht kennst, ich gebe dir auch jetzt kein Google Maps mit. Nein, zieh los, ich werde es dir zeigen. Mach dich auf den Weg. Wir haben von dieser Geschichte schon gehört. Er hatte ein Zuhause gehabt. Aber interessant, dass Abraham doch selber erkennen musste, aus diesem Zuhause hat Gott mich herausgeholt, in ein neues Land geführt und mir dieses Land gezeigt und gesagt, dieses Land, schau in alle Richtungen, dieses Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und Abraham hat das nicht mehr erlebt. Aber er wusste, dass Gott für ihn und seine Familie ein anderes Zuhause bereithielt. Und im Hebräertext wird eben deutlich gemacht, ihm war klar, das ist nicht Ur in Mesopotamien und auch nicht Haran, die Zwischenstation auf dem Weg ins Land Kanaan. Es wäre ein leichtes gewesen, schreibt der Hebräerbriefschreiber, umzukehren und in dieses Zuhause wieder zurückzukehren, in ihre Vergangenheit. Aber das war es nicht. Abraham wollte was Besseres. Dieses Zuhause kannte er mit allem, was es an Sicherheit bot. Aber er kannte auch die Streitigkeiten, die Herausforderungen. Er konnte jetzt aus einer Glaubensperspektive auch sein altes Leben als Götzendiener ganz anders einordnen und beurteilen. Nein, also dahin zurückzukehren, das kam für ihn überhaupt nicht mehr in Frage. Und ich hoffe, dass das auch für uns gilt, genauso wie an die Empfänger des Hebräerbriefes, Judenchristen, die ja in der Gefahr standen, wieder in ihr altes System zurückzugehen. Dass auch wir nicht in die Situation kommen, unser altes Leben wieder aufzusuchen. Das ist nicht das Bessere. Auch wenn Menschen, die zum Glauben gekommen sind, dadurch Schwierigkeiten bekommen, ganz anderen Problemen und Herausforderungen ausgesetzt sind. Wir haben ja vor 2 Wochen über unsere verfolgten Geschwister nachgedacht und für sie gebetet. Aber aus diesen Schwierigkeiten zu schließen, oh, das, was ich verlassen habe, bevor ich Gott kennengelernt habe, da will ich wieder zurück, das war einfacher. Das wäre ein fataler Weg, ein fataler Irrtum. Abraham ist diesen Weg nicht gegangen. Er wollte was Besseres, weil er wusste, weil er weiter sah, dass Gott für ihn etwas weitaus Besseres bereithielt. Und alle Glaubenszeugen haben sich im Grunde genommen dieser Herausforderung gestellt, im Vertrauen auf Gottes Gegenwart und Treue. Und sie erlebten, was auch wir erfahren können. Es ist letztlich Gottes Treue, die uns festhält, nicht umgekehrt. Schaut euch die Aussage an, Treue, die festhält. Das kann man doppeldeutig verstehen. Es ist unsere Treue, die festhalten soll an Gottes Verheißungen. Und klar, das stimmt. Aber wenn wir hier stehen bleiben würden, dann würden wir immer wieder neu scheitern. Die Bibel ist da sehr, sehr deutlich. Wir Menschen sind sehr schnell untreu. Aber schaut euch diese Überschrift mal aus der göttlichen Perspektive an. Treue, die festhält. Gottes Treue, die uns festhält. Und wo es dann auch deutlich wird, es kommt nicht auf unseren großen Glauben an, nicht auf unseren starken Glauben an, sondern einen Glauben, vielleicht auch manchmal einen schwachen, zerbrechlichen Glauben an einen großen, gewaltigen Gott. Darum geht es. Das erfahren unsere Geschwister in der Verfolgung. Das erleben unsere kranken, alten und schwachen Geschwister in der Gemeinde, auch jetzt. Genau das, dass da ein Gott ist, der sie in seiner Treue festhält und durchträgt, ermutigt und tröstet. Und das erfahren hoffentlich auch die Menschen, die in diesem Jahr liebe Menschen verloren haben. Kerstin, an dieser Stelle, wenn du zuhörst, möchte ich auch euch besonders Gott anbefehlen und euch Gottes Trost zusprechen, gerade auch für die anstehende Beerdigung nächste Woche. Ich hoffe, dass auch ihr das erfahrt, dass da ein Gott ist, der treu ist und der festhält, auch euch in seiner Hand. Ich glaube, diese Erfahrung brauchen wir. Gerade wir, die wir vielleicht oft meinen, da wo alles rund läuft, das Leben es gut mit uns meint, wo wir aber dann doch schnell an unsere Grenzen kommen. Wir brauchen die Treue Gottes, die an uns festhält, auch da, wo wir versagen, wo wir zu schwach sind, wo wir vielleicht nicht mehr können in unserer Situation. In einem Lied heißt es, dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, das stimmt. Der Weg unserer Glaubenszeugen, die wir betrachtet haben in den letzten Wochen, der war nicht leicht. Der Weg unserer Glaubensgeschwister in der Verfolgung ist nicht leicht. Und auch dein und mein Glaubensweg wird nicht einfach sein. Vielleicht haben wir momentan eine ganz angenehme, gute Phase, aber ich glaube, wir haben alle schon Herausforderungen zu stemmen gehabt und gemerkt, Nachfolge kostet, die ist nicht umsonst zu haben. Gott stellt uns in Herausforderungen hinein. Gott prüft unseren Glauben, um ihn bloßzustellen, dass er so kümmerlich ist, sondern um ihn zu stärken, um immer wieder neu deutlich zu machen, ich bin doch da, vertrau mir. Und dadurch, dass dieser Gott unsere Ehre bekommt, wenn wir immer wieder neu erkennen müssen, es ist er, der mich trägt und hält. Er hat wieder geholfen. Er hat wieder neu vergeben, da wo ich schuldig geworden bin. Es gilt dran zu bleiben, mit langem Atem weiterzugehen, ohne in Wehmut zurückzuschauen auf das, was wir einst verlassen haben, als wir begonnen haben, Jesus, unserem Herrn, nachzufolgen. Trotz Herausforderungen und Schwierigkeiten wollen wir Wagnisse eingehen, Glaubenswagnisse und Großes von Gott erwarten, auf dem Weg, der eben noch vor uns liegt, und ihn da als guten Hirten immer wieder neu erleben. Und dann ein letztes, ein Zuhause, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt, so habe ich das mal überschrieben, Vers 16. In unserem Text heißt es, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer himmlischen Heimat. Etwas, was diese Welt eben uns nicht bieten kann. Und ich habe mich für mich selber in der Vorbereitung gefragt, wie sehr ist eigentlich meine Sehnsucht nach dem Himmel, nach der Ewigkeit bei Gott ausgeprägt. Ich habe den Eindruck, wenn es so auf den Ewigkeitssonntag zugeht, dann ist sie etwas ausgeprägter, weil man sich dann neu damit auseinandersetzt und im Laufe des Jahres kann das wieder schnell so ein bisschen runtergedimmt werden. Was könnte uns helfen, uns dieser Sehnsucht immer wieder neu auszusetzen? Das ist eine Frage, die ich euch einfach mitgebe. Wo können wir uns da ermutigen, dass wir uns auf der einen Seite die Geschichte unseres Glaubens erzählen, das, was wir mit Jesus hier erleben, aber was könnte uns noch helfen, auch immer wieder uns ermutigend in aller Vorfreude auf diesen Blick zu konzentrieren, auf die himmlische Heimat. Da bin ich auch noch am Lernen und wer da gute Tipps hat, kommt auch gerne auf mich zu. Unsere Glaubensväter, von denen heißt es, sie trachteten danach, sie strebten danach. Das sind sehr aktive Ausdrücke. Und sie waren bereit, irdische Dinge dafür loszulassen, auch gewachsene Familienstrukturen aufzugeben, so wie Abraham das zum Beispiel getan hat. Sie sahen weiter. Sie erkannten das weit Bessere, das Gott selbst für sie vorbereitet hatte. Eine Stadt im Himmel. Und weil sie ihren Fokus innerlich im Glauben darauf so ausgerichtet hatte, schreibt der Hebräerbrief diese Worte: Gott schämt sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Hat er sich bei anderen geschämt, wenn sie das Wort Gott in den Mund nahmen oder sich auf den Gott Israels beriefen? Hier heißt es, er hatte keine Probleme damit, weil diese Menschen durch ihren Glauben ihn geehrt haben, ihn groß gemacht haben, an der Verheißung festgehalten haben, über den Tod hinaus. Und das wünsche ich mir so sehr für mein Leben, für euer Leben, dass auch das uns gelingt. Und dass auch Gott sich nicht schämt, von uns angebetet und Gott genannt zu werden. In unserem Hebräertext, ganz am Schluss, das ist ja der Text, den ich vor zwei Wochen als Predigtext hatte, da geht es ja auch nochmal darum, um das, was wir heute thematisiert haben. Ich lese nochmal die Verse 39 und 40, die letzten beiden Verse aus Hebräer 11. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Gott hält etwas bereit für den Abraham, für alle anderen Glaubensväter und Mütter und eben auch für uns, die wir uns eingereiht haben in die Reihe der Glaubenszeugen, die wir Ja gesagt haben zu dem, was Gott uns in Jesus angeboten hat. Wir wissen, das Beste, das kommt noch. Gott selbst hält es bereit, auch für uns. Paulus formuliert es mit folgenden Worten. Er hat eine Art Vermächtnis an seinen Timotheus geschrieben in 2. Timotheus 4, die Verse 7 bis 8. Das schreibt er am Ende seines Lebens. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und jetzt kommt's. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Hier geht's jetzt thematisch nicht um das irdische Zuhause, aber im Grunde genommen schon. Er spricht hier von dem Siegeskranz, die Gerechtigkeit, einfach unser Heil, was, wenn Jesus wiederkommt, vollendet werden wird. Und damit verbunden ist ja dann auch die Tatsache, dass wir dann eines Tages, eben wenn das geschieht, wir bei unserem wahren Zuhause angekommen sind. Als Kinder des neuen Bundes wissen wir, dass solch ein Zuhause auch uns erwartet. Also nochmal, dein Eigenheim, deine schöne Wohnung, so schön sie auch sein mögen, ist nicht dein wahres Zuhause. Täusch dich da bitte nicht. Es ist eine Zwischenstation, du bist auf der Durchreise. Und so wünsche ich mir und euch, dass wir lernen, entsprechend mit unserer momentanen Lebenssituation weise umzugehen. Von all den irdischen Dingen, von all den materiellen Dingen, die momentan noch einen bestimmten Wert für uns haben, werden wir nichts mitnehmen können. Aber ein so umso schöneres und viel besseres Zuhause antreffen, wenn wir einst in die Ewigkeit abberufen werden. Denn weißt du, wer für dein neues Zuhause Verantwortung trägt, zuständig ist? Das haben wir gerade in der Textlesung gehört. Jesus selbst. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Nun, jetzt stellen wir uns Jesus nicht mit Tapetenrollen und Kleistermaschine vor. Ich glaube, da wollen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber dieses übertragene Bild, er wird dafür sorgen, dass dort ein Platz für dich und für mich bereitsteht. Und dieser Platz ist mit nichts zu vergleichen, was wir uns hier als Tempel und als Schloss und schöner Wohnort vorstellen können. Viele dieser irdischen Dinge werden wir auch gar nicht, oder wahrscheinlich alle dieser irdischen Dinge werden wir überhaupt gar nicht mehr brauchen und vermissen im Zuge der Schönheit, mit der wir dort konfrontiert sein werden. Jesus ist dafür zuständig. Er kann es kaum erwarten. Und ich glaube, das ist wirklich so zu verstehen. Jesus kann es kaum erwarten, wenn wir eines Tages in unserem wahren Zuhause mit ihm vereint sein werden. Kannst du es auch kaum erwarten, Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen? Damit auch du, lieber Freund, der du vielleicht mit Glauben noch nicht so viel anfangen kannst, eines Tages dort einziehen kannst, hat dieser Jesus alles, aber auch wirklich alles, was notwendig ist, getan. Er kam in diese Welt, er starb am Kreuz auch für deine Schuld, er stand von den Toten auf und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und von dort hat er verheißen, wird er eines Tages wiederkommen, um seine Nachfolger, um Menschen, die an ihn glauben, um seine Gemeinde zu sich zu holen in sein herrliches Reich. Und dort werden diese Menschen mit ihm die Ewigkeit verbringen und in einer nie dagewesenen Art und Weise Gott anbeten. Das wird ein Konzert, ein Chorgesang werden. Und keine Angst, da wird kein Corona sein, da brauchen wir keine Masken und nicht im Herzen mitsummen oder so. Da werden wir lauthals singen können, mit Freude pur im Gesicht. Und da wird niemand sagen müssen, steht doch bitte zu diesem Lied auf. Etwas anderes als im Stehen oder vielleicht im Knien diesen allmächtigen Gott anzubeten, wird, glaube ich, gar nicht in Frage kommen. Da wird keiner auf die Idee kommen, sich schön gemütlich hinzusetzen, Beine noch über Kreuz. Das wird alles in uns so anrühren, diesen herrlichen Gott anbeten zu können in der Anwesenheit des Löwen von Juda und des Lammes, in der Anwesenheit Jesu Christi, unseres Herrn, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ich möchte Schluss machen mit einer Frage und Antwort aus dem New City Katechismus. Die erste Frage dort lautet: Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Unser einziger Trost im Leben und im Sterben. Und die Antwort könnt ihr dort auch lesen, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern mit Leib und Seele im Leben und im Sterben unserem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus. Was für eine Aussage. Kannst du das für dein Leben sagen, dass du ihm gehörst? Wenn das für dich stimmt, dann kannst du getrost dein Leben führen in der Vorfreude auf den Himmel und du kannst getrost diesen Übergang eines Tages in Angriff nehmen, wenn Gott dich von hier abberufen wird. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine Reise mit leichtem Gepäck, aber mit großem Gottvertrauen und großer Vorfreude auf unser wahres Zuhause. Gott segne euch.